ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern.
Und hallo, ahoi, zu einer neuen Folge Unter Büchern. Ich bin Katrin Schumacher und ich habe heute zwei Gäste, mit denen ich ein bisschen länger spreche. Und zwar geht es um Wort und Bild, um Buch und Film und Fernsehen. Zuerst beschäftigt uns ein neuer Film, der gerade angelaufen ist, mit Sandra Hüller in der Hauptrolle als hosentragende Frau im 17. Jahrhundert. Ich bin mit der Schriftstellerin Angela Steidle im Gespräch zu Frauen in Männerkleidern und vor allem zu der historischen Figur der Katharina Link, die als Anastasius Rosenstengel durch die Welt ging und dafür schließlich in Halberstadt hingerichtet wurde im Harz, wo auch große Teile von Rose gedreht wurden.
Der Film ist unrund, weil er eigentlich eine Geschichte über das Patriarchat erzählen möchte, über die Grenzen und sich dabei aber an der falschen Geschichte vergreift.
Tja, das ist der Eindruck von Angela Steidle, mit der ich gleich im längeren Gespräch bin. Und mein zweiter Gast, der hat eine Literatursendung erfunden, die jetzt seit sage und schreibe 23 Jahren erfolgreich läuft, die alle 6 bis 8 Wochen im Ersten über 750.000 Zuschauer hat und das zu nachtschlafender Zeit. Die Literatursendung Druckfrisch mit Dennis Scheck, erfunden und über 2 Jahrzehnte realisiert hat sie Andreas Ammer, der Druckfrisch-Regisseur, der jetzt den Staffelstab weitergibt, weil er in Rente geht und den ich gleich zu Gast habe im langen Interview. Unter Büchern heute eine Stunde Gespräch über Literatur und Bild und wie immer Musik gibt's auch. Das sind The Remaining Parts mit Bed of Roses. Funny words come out my mouth, long enough how to pronounce. All my crazy parts got out. Really lost my heart ground, I think. Guess the trick is to keep on breathing. No one really gets touched down. Guess the trick is just believing. All you good folks take me on. I'm bad. Hier ist Unterbüchern heute mit einer Folge, die sich mit Bild und Text, mit Film und Buch beschäftigt und in gewisser Weise zwei Ausdrucksmöglichkeiten der Fiktion. Ich freue mich jetzt sehr, mit der Literaturwissenschaftlerin, Essayistin und Schriftstellerin Angela Steidle verbunden zu sein. Guten Tag.
Hallo.
Der Kinofilm Rose mit Sandra Hüller in der Hauptrolle als rosentragende Frau im 17. Jahrhundert ist gerade in aller Munde. Frauen in Männerkleidung, das ist ihr Thema seit vielen Jahren und auch in vielen Büchern ein Thema, das sie seit über 20 Jahren erforschen und in Büchern verarbeiten. Am Beginn stand 2004 das Buch In Männerkleidern, das verwegene Leben der Katharina Link alias Anastasius Lagrantius Rosenstengel, hingerichtet 1721. Das ist eine Biografie über die letzte Frau in Europa, die ja hingerichtet wurde, weil sie sich als Mann ausgab und vor allem auch mit einer anderen Frau in körperlicher Liebe verbunden war. Katharina Link, sie wurde in Halle geboren und sie haben ihr auch noch ein großes weiteres Buch gewidmet, Rosenstengel, 2015 mit dem Bayerischen Buchpreis geehrt. Lassen Sie uns doch erstmal ganz unabhängig vom Film Rose schauen. Was brachte damals die Katharina Link und was brachte auch andere Frauen dazu, durch die Jahrhunderte in Männerkleidung, in Männerrolle durch die Welt zu gehen?
Die Hierarchie zwischen den Geschlechtern. Das Patriarchat bevorzugt ja Männer und benachteiligt Frauen in allen Bereichen, etwa Zugang zu Bildung, Berufen, Gelderwerb, vor allem natürlich auch bei den Rechten, beim Heiraten, beim Erben, in der Geschäftstätigkeit. Und die alte Ständegesellschaft hat natürlich auch Männern große Schranken auferlegt, aber Frauen hatten natürlich noch viel weniger Wahlmöglichkeiten und Autonomie. Und manche Frauen haben da offensichtlich gedacht, was der kann, kann ich auch. Etwa ein Handwerk ausüben oder Soldat zu werden und das als Mittel zu benutzen, um von zu Hause wegzukommen. Ganz wichtig ist die Beobachtung, dass es ausnahmslos Frauen aus der Unterschicht waren, die Männerkleider angezogen haben. Frauen aus höheren Schichten hatten ja ohnehin mehr Privilegien und Geld. Aber Frauen aus der Unterschicht hatten gar nichts und konnten also durch so einen Geschlechter- und Kleidertausch nur gewinnen.
Und wie üblich waren solche Fälle? Also wie oft kam es vor? Kann man das überhaupt sagen? Und vor allem auch, wie hat die Gesellschaft üblicherweise reagiert?
Also verschiedene Forscherinnen und Forscher haben da schon Hochrechnungen angestellt und genauer nachgezählt. Für das 17. und 18. Jahrhundert sind mehrere hundert Frauen in Europa bekannt geworden. Und zählt man so bis 1900, summiert es sich wahrscheinlich auf etwa 1000, also in ganz Europa. Dabei muss man jedoch bedenken, dass natürlich nur die Fälle bekannt wurden, bei denen etwas schiefgegangen ist. Also in der Regel ein Unfall oder eine Verletzung im Kampf, sodass die betroffenen Frauen ihre Identität nicht länger verbergen konnten. Die Dunkelziffer ist also von Frauen, die erfolgreich als Männer durchs Leben gegangen sind, ist also wesentlich höher und werden wir wahrscheinlich nie wissen. Die Reaktionen waren, weil Sie auch nach den Reaktionen fragten, die waren sehr unterschiedlich. Dazu sollte man erstmal den extrem seltenen Sonderfall ausklammern, dass eine Frau in Männerkleidern eine andere Frau geheiratet hat. Also der Normalfall sozusagen war, dass so eine Frau ledig geblieben ist und zum Beispiel beim Militär über Jahre als guter Kamerad gedient hat, sich vielleicht sogar im Kampf ausgezeichnet hat und dann entdeckt worden ist. Aber das hat zwar großes Aufsehen erregt, vielleicht sogar ein bisschen Sensation, aber war nicht unbedingt unrühmlich. Es wurde dann zwar immer von ihr verlangt, dass sie jetzt aber wieder als Frau lebt. Solche Frauen sind auch oft mit einem Mann dann gleich verheiratet worden, damit die patriarchale Welt auch wieder in Ordnung kommt. Aber die sind eher selten bestraft worden. Manchmal haben sie sogar eine kleine Pension bekommen oder das Regiment hat Frauenkleider für sie gekauft. Das sind alles belegte Fälle. In England haben zwei oder drei dieser Frauen sogar erfolgreich ihre Autobiografie geschrieben und vermarktet. Jetzt ganz anders lag der Fall in den sehr wenigen Fällen, in denen eine Frau in Männerkleidern eine andere Frau geheiratet hat. Denn dabei ist es ja nach dem Verständnis der Zeit ist ja die Ehe als Sakrament verhohnepiepelt worden. Da kennen wir zum Beispiel eine Mary Hamilton aus England, die eine andere Frau geheiratet hat. Und als das rauskam, wurde sie ausgepeitscht und 6 Monate ins Zuchthaus gesteckt. In den Niederlanden ist der Fall von Maria van Antwerpen berühmt, die auch als Soldat gedient hat und nacheinander 2 Frauen geheiratet hat. Die wurde aber bei ihrer Enttarnung nur, in Anführungszeichen, nur ausgewiesen. In Deutschland war es etwas anders. Denn anders als überall sonst in Europa war innerhalb des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation Sex zwischen Frauen tatsächlich strafbar, galt als Sodomie, so hat man das genannt, und damit jeden lustvollen Akt gemeint, der nicht potenziell einem Christen zum Leben verhelfen kann. Das darf man sich schon auf der Zunge zergehen lassen. Ausgerechnet im Sodomie-Paragraphen im Alten Reich herrschte leider, muss man sagen, Gleichberechtigung in der Frage, ob Mann mit Mann oder eben Weib mit Weib. Doch in der Rechtspraxis ist es viel weniger zu Sodomie-Prozessen gegen Frauen gekommen als gegen Männer. Und tatsächlich ist der Fall von Katharina Link alias Anastasius Rosenstengel der einzige reine Sodomie-Prozess, von dem wir wissen. Sie hat 1717 als Anastasius Rosenstengel in Halberstadt eine andere Frau geheiratet, die Ehe mit einem Lederdildo vollzogen und ist dafür 1721 hingerichtet worden.
In Halberstadt im Harz, wo auch große Teile des nun angelaufenen Films Rose gedreht wurden. Der Regisseur Markus Schleinzer, der sagt, die Figur ist inspiriert von zahlreichen dokumentierten Berichten über als Männer verkleidete Frauen in der europäischen Geschichte. Das hört sich nach einer groß angelegten Recherche an, aber die Handlung ist in vielen Details, beginnend mit dem Drehort, extrem nah an Katharina Links bzw. Rosenstengels Geschichte. Sie haben den Film schon gesehen, Angela Steidle. Wie ist denn Ihre Wahrnehmung?
Der Film Rose bezieht tatsächlich Dutzende Details aus Rosenstengels Lebenslauf. Angefangen vom Namen der Titelfigur. Dann ist Rose wie Rosenstengel ein Waisenmädchen. Allerdings fehlen leider die tollen Details aus den frankischen Stiftungen in Halle, wo Rosenstengel groß wurde. Die Stiftungen werden leider nicht einmal erwähnt, so wie ja auch Halberstadt nicht. Dann legt sich Rose Männerkleider zu, wird Soldat, Rosenstengels berühmtes Pinkelhorn und der Dildo sind auch dabei. Die Ehe mit einer Frau, die gemeinsame Flucht, der Gerichtsprozess, sogar das Pamphlet, das über Rosenstengel erschien, ist dabei, umständliche und wahrhafte Beschreibung einer Land- und Leutebetrügerin und natürlich vor allem die Hinrichtung. Aber trotz all dieser Details hat der Film eigentlich nichts mit der historischen Link Rosenstengel zu tun. Denn ihre Liebe und ihre Lust mit Frauen und mit ihrer eigenen Ehefrau, Lust, von denen die Gerichtsakten, die bis heute erhalten sind, voll sind, das wird alles völlig ausgeblendet, kommt überhaupt nicht vor. Rose rutscht im Film mehr in diese Ehe mit einer Frau und vermeidet den Vollzug, bis es nicht mehr geht. Also das wäre der historischen Rosenstengel aber nicht untergekommen. Rose ist auch eindeutig eine Frau. Also die Transfrage, die man bei Rosenstengel stellen muss, wird völlig ignoriert. Und ob Rose überhaupt sexuell begehrt, lässt der Film komplett aus. Sie wird auch nicht für Sodomie hingerichtet, das Wort kommt gar nicht vor, sondern für die Übernahme der männlichen Rolle. Aber allein dafür wäre sie historisch betrachtet halt überhaupt nicht hingerichtet worden. Und ihre Ehefrau schon gar nicht, also im Film wird auch die Ehefrau hingerichtet, dabei sind die grundsätzlich viel leichter davon gekommen, wenn sie überhaupt bestraft worden sind. Das macht also auf mich den Eindruck, als habe da jemand die tolle Story von Anastasius Rosenstengel benutzt, nur um eine verquere, ganz andere und gegen Ende historisch hanebüchene Geschichte zu erzählen. Mein Eindruck war eigentlich Sandra Hüller im falschen Film.
Die Geschichte von Rosenstengel ist ja, wie man heute sagen würde, enorm spicy. Sie haben es schon erwähnt, die Gerichtsakten sind voll. Sie hat in ihren Büchern sehr fasziniert. Es gibt auch 2 Bühnenadaptionen. Allerdings bei einer Fiktionalisierung ist ja einiges zu beachten, um aus einem historischen Fall nicht so eine unterkomplexe und auch genderstereotype Erzählung zu machen, also diesem Spice nicht auf den Leim zu gehen. Wie ist denn das im Film gelöst? Sie haben es schon ein bisschen angedeutet.
Ja, eben gar nicht, durch Aussparung. Rose hat ja keine Lust. Und ganz wichtig, anders als Rosenstengel legt sich Rose den Dildo nur zu, um im Krieg auf Befehl Frauen zu vergewaltigen. Man sieht den Dildo nur 2-mal von Weitem, also so in der Halbtotale, und da sieht er mehr nach Halberstädter Würstchen aus.
Katharina Link alias Anastasius Rosenstengel ist 1721, man muss es sagen, sehr großes Unrecht angetan worden. Das nicht zuletzt durch ihre Bücher heutzutage so ins gesellschaftliche Bewusstsein kommt, nicht nur in Halberstadt, sondern auch weit darüber hinaus. Wie hätten Sie sich einen weiteren Umgang damit gewünscht und was könnte auch in Zukunft geschehen?
Ich glaube, dass Katharina Links bzw. Anastasius Rosenstengels Zeit erst noch kommt. Ich halte sie oder ihn tatsächlich für eine Zukunftsperson. Eben darum, weil sie oder er sich nicht festschreiben hat lassen. Jede Kategorie, jede Schublade sprengt. Die historische Gestalt hat ja auch ganz pragmatisch die Konfession gewechselt. Mal evangelisch, mal katholisch, mal zurück evangelisch, wie es gerade passte. Also fluide auch in Konfessionsfragen, würden wir das heute nennen. Und so eben auch das Geschlecht. Sie oder er lehrt uns, unser eigenes Schubladendenken gelassen hinter uns zu lassen. Denn was ist denn mit den Begriffen Mann oder Frau schon gesagt? Menschen sind wir alle und können uns von Link Rosenstengels fluider Lebensfreude, Liebe und Lust eigentlich nur anstecken lassen.
Mhm. Der Film Rose und die Hintergründe zum historischen Fall über einen Film, der nah an ihren Recherchen realisiert wurde, aber vor allem einer historischen Figur einen Bärendienst erweist. Darüber habe ich mit Angela Steidle gesprochen, der Autorin. Große Empfehlung, die beiden Bücher zum Fall, zum historischen Fall, in Männerkleidern und Rosenstengel, erschienen im Inselverlag und bei Mattes und Seitz. Und ich danke Ihnen sehr, Angela Steidle, für dieses erhellende Gespräch und für die Bücher.
Ich danke. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. China, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Try to set the night on fire. Try to set.
Hier ist MDR Kultur unter Büchern unterwegs. Literatur und Fernsehen, das passt nicht so ganz so gut zusammen. Also dieses Medium, das Bilder im Kopf erzeugt, zusammen mit dem Medium, das ganz aufs Bild setzt. Das ist keine einfache Aufgabe, das zusammenzubringen. Aber das Literaturmagazin Druckfrisch, das alle 6 bis 8 Wochen im Ersten läuft und moderiert wird von Dennis Scheck, das versucht es erfolgreich seit 23 Jahren. Erfunden hat es der Literaturwissenschaftler, Hörspielautor, Regisseur und Buchautor Andreas Ammer. Den habe ich jetzt zu Gast. Hallo.
Hallo, hallo.
Das ist ein bisschen, muss ich jetzt mal sagen, ein schweres Interview. Denn Druckfrisch wird ja von 4 ARD-Anstalten produziert. Eine ist der MDR. Ich bin seit vielen Jahren für uns redaktionell verantwortlich. Wir arbeiten also schon lange und eng zusammen. Du verlässt Druckfrisch jetzt. Du gibst die Regie ab an einen jungen Kollegen und das nach 23 Jahren. Lass uns mal zurückgucken. Wie ist diese Sendung eigentlich überhaupt entstanden?
Ich hatte damals ein ersten und einzigen festen Job bei einem großen deutschen Nachrichtenmagazin, hatte die ARD verlassen und plötzlich rief mich ein sehr lieber Kollege vom Bayerischen Rundfunk, Armin Kratzert, an und sagte, Andi, wir haben da so ein Literaturmagazin-Idee und wir hätten auch einen Moderator, aber wir haben irgendwie mit dem einen Piloten produziert im Studio und das hat nicht funktioniert. Magst du dir den mal anschauen und mit dem mal losziehen und dir eine Sendung ausdenken? Das war so ungefähr der Auftrag. Ich habe gesagt, na ja, klar, machen wir. Also im Studio machen wir das auf gar keinen Fall. Literatur, das hat was mit Welt zu tun. Wir gehen raus in die Welt. Wir machen es draußen in der Welt. Wir machen es nicht vor Kaminen. Wir machen es nicht in den Schreibstuben von Schriftstellern, sondern wir machen es auf der Straße, auf der Wiese, in großen Hallen. Irgendwo, wo sich die Literatur bewähren muss, wo sie sich kämpfen muss gegen die Umgebung, wo das Wort sozusagen die Oberhand behalten kann, aber sich auch immer gegen das Optische durchsetzen muss und das haben wir dann versucht.
Also so Bilder finden für Literatur im Sinne von, man spielt jetzt irgendwelche Szenen nach oder so, das war von Anfang an überhaupt nicht euer Anliegen. Es geht eher darum, Stimmung zu entwickeln?
Stimmung ist ganz wichtig. Also ich habe immer gesagt, ich will ja der Wirklichkeit Fallen stellen. Also das Problem ist ja beim ganzen Filmemachen, kaum schaltet man die Kamera an, ist die Wirklichkeit weg. Die Leute haben Angst, sie denken, sie müssen jetzt ganz besonders sein und nicht das sein, weshalb man da ist, nämlich wegen ihnen. Die verschwindet immer. Deshalb, die Falle sieht so aus, dass wir eigentlich gesagt haben, wir bauen 2 Stühle auf. Alles ist fertig, wenn der Gast kommt. Der Schriftsteller, der wird höchstens begrüßt. Es gibt keine Vorgespräche, denn der Scheck moderiert an und dann wird gesprochen. Und aus diesem Gesprochenen wird dann nachher so, als ob es genauso das Gespräch stattgefunden hätte, ein Beitrag daraus gemacht. Und alles, was passieren kann, passiert. Wenn ein Auto vorbeifährt, fährt ein Auto vorbei. Wenn ein Krankenwagen vorbeifährt, fährt ein Krankenwagen vorbei. Wenn Leute vorbeigehen, gehen Leute vorbei. Wenn wir keine Stühle dabei haben, weil wir auf unserem Reisen nicht immer Stühle mitnehmen, eigentlich nie mitnehmen, dann klingeln wir irgendwo und fragen wir, ob wir Stühle kriegen. Alles passiert, ist immer kein Problem. Wir sind mit TC Boyle in Santa Monica, was machen wir hier, schöne Wiese, bin ich mit TC Boyle klingeln gegangen und die Häuser, ob sie irgendwo Stühle leihen, kein Problem. Passiert gerne. Die Leute wundern sich, haben sie noch nie gemacht, werden sie auch nie wieder machen. Stühle fürs Fernsehen herleiten eine halbe Stunde, aber funktioniert immer.
Es ist vor ein paar Wochen der große Alexander Kluge gestorben, der große Filmemacher. Du hast irgendwo in einem Post, glaube ich, war es gesagt, dass er dir beigebracht hat, Fernsehen zu machen. Inwiefern?
Ja, ich war damals an der Uni und ein Kollege von mir hatte gesagt, in so einer langweiligen Zwischenprüfungssitzung saßen wir da, ja, der hat auch schon mal Fernsehen gemacht. Ich hatte noch nicht Fernsehen gemacht, ich war mal Regieassistent irgendwo gewesen und zweiter Aufnahmeleiter bei Stars in der Manege, aber das war, ja, der Alexander Kluge, mich machte immer Ton für den und der ist eigentlich ein bisschen geizig, also der zahlt mich nicht gut, aber dafür hat er mir jetzt angeboten, ich darf eine eigene Sendung machen alle 14 Tage. Machst mit. Dann haben wir diese Sendung gemacht im Auftrag von Alexander Kluge, der beste, größte, tollste Chef ist, den man sich denken kann, weil er kümmert sich überhaupt nicht um einen. Er sagt, ich habe euch gesagt, ich kenne euch nicht so gut, aber macht ruhig, ihr könnt machen, was ihr wollt. Es darf nicht mehr kosten, als Geld da ist, ist klar. Und danke, tschüss, hier Dann haben wir angefangen, Fernsehen zu machen. Wir konnten das alles nicht. Wir haben das mit dem noch, mein heutiger Kameramann habe ich damals kennengelernt. Der war nämlich Messtechniker bei ARRI. Und er durfte die Gerätschaften bei ARRI TV, durften die Angestellten benutzen. Und deshalb durfte er, wenn die Schneideräume frei waren, in die Schneideräume rein. Das war leider immer nur zwischen 10 Uhr abends und 6 Uhr früh. Deshalb haben wir dann zwischen 10 Uhr abends und 6 Uhr früh die Sendungen, Stunde der Filmemacher hieß es damals bei Sat.1 geschnitten. Das haben wir ein Jahr lang gemacht, alle 14 Tage quasi ohne Geld Fernsehen produziert. Alexander Kluge hat einmal gesagt, Schrift darf nicht aufs Bild, sondern muss auf schwarzen Hintergrund. Das war ja seine kluge Manie, hat ja nie Schrift aufs Bild. Das war das Einzige, was er durchsetzen wollte, hat. Und ansonsten war er froh, dass Menschen etwas machen. Und der war ja der große Geschehenlasser. Also was seine frühen Filme sind ja auch alle, da haben wir schon viel davon gefilmt. Er hat seinen Vater gefilmt, wie er am Bahnhof oder am Flughafen ankommt. Und es passiert nichts. Der kommt am Flughafen an, guckt und er sagt, das ist Herr so und so aus so und so. Er fühlt sich gerade etwas unwohl. Und das war der Film. Und auch sein erster großer Erfolg bei der Biennale, das war auch quasi so einfach Kamera laufen lassen und Kino draus zu machen. Und das habe ich viel von ihm mitgenommen. Kamera laufen lassen, schauen, was passiert. Ideale Bedingungen machen, das muss man vorher. Also Handwerk muss gemacht sein, Kameras müssen laufen, funktionieren und dann wird gedreht und die Gäste müssen dann, wenn wir fertig sind, fragen, war es das wirklich schon? Sind wir schon fertig? Muss ich nicht noch irgendwo hin langlaufen? Oder nein, wir haben alles. Es war aber zu kurz. Ja, alles gut, danke.
Aber deshalb sind auch zum Beispiel der Vorspann oder so diese Zwischenpartien immer sehr, sehr spannend bei Druckfrisch, weil man da genau dieses Kamera läuft, irgendwas passiert, es passiert vielleicht gar nichts, aber es passiert ganz, ganz viel. Du suchst auch die Musik dazu aus, das ist auch so eine Art von Stimmungs...
Ja, Musik ist natürlich Bild. Ja, mein Hobby. Ich habe ja irgendwann, du weißt es als eine der Redakteuren, irgendwann habe ich mal angefangen, so diese Musik Minute da rein zu schummeln und habe immer versprochen, euch, das kostet eh nichts und wir machen das mal einfach so nebenbei. Und irgendwann wurde es dann so, und seit 5-6 Jahren gibt es immer 1 bis 1,5 Minuten Musik, ungefiltert, so wie es ist, auch einfach Kamera läuft, keine Schau, vielleicht mal ein Druckfrischband, aber das ist die höchste der Gefühle und es ist so, wie es ist. Und die ganze Sendung ist ja anders aufgebaut als ein Magazin. Ist quasi das auf den Kopf gestellte Magazin. Normalerweise ein Magazin ist, der Moderator sagt einen Beitrag an, dann kommt der Beitrag mit Musik. Bei uns ist es so, da kommt Musik, Moderator kommt gar nicht vor, kommt nur die Musik und dann kommt der Beitrag mit dem Moderator. Das ist sozusagen das TTT, was vor uns läuft, ist quasi das genau auf den Kopf gestellt, genau andersrum gemacht.
Und der Sendeplan ist ja immer so, es gibt eine Buchempfehlung am Anfang, es gibt dann diese 2 Gespräche mit Autorinnen und Autoren und dann wird zwischen den Gesprächen auch die Bestsellerliste durchleuchtet.
Schwieriges Thema.
Lassen wir erstmal irgendwie beiseite. Aber
nein, lass uns gleich drüber reden.
Okay, wer hat die Mülltonne erfunden, die keine ist?
Die Bestsellerliste gehört ja zur DNA von Druckfrisch. Das ist das Einzige, außer ein paar Gesprächen, die es von Anfang an gibt. Das war auch das, was den Redakteuren bei der Studiosendung gefallen hat. Dennis Scheck redet so kurz über ein paar Bücher, ob er sie gut oder schlecht findet. Und dann kam irgendwann die Idee, wir machen das mit der Bestsellerliste. Und dann, ja, was macht man mit den Büchern? Dennis hat sie ganz am Anfang einen hohen Bogen weggeschmissen, hinter sich. Das war nicht so gut, war auch ein bisschen aggressiv. Und dann muss man auch immer irgendwie einen Platz finden, wo die Bücher draufstehen. Und irgendwie kam es dann zu dieser Mülltonne, die im Bild stand. Die stand auch irgendwo bei dem Buchhändler, wo wir damals produziert haben, einfach rum. Also unsere Requisiten stehen immer rum. Wir bringen sie nicht mit. Die sind da. Wir arbeiten mit dem, was da ist. Und dann haben wir das auf diese Mülltonne gestellt, hat genau die richtige Höhe. Und dann, was machen wir jetzt damit? Und das war beim Zwischenbuchhändler, der hatte so ein Rollband. Dann können wir das Rollband da haben? Dann kam das aufs Rollband und dann wurden die Bücher halt aufs Rollband so schon noch mit einem leichten Schwung hingesetzt, dass sie dann halt aus dem Bild gerollt sind. Unten steht noch eine Kiste, keine Mülltonne. Und in dieser Kiste, in der jedes Buch, was jeder Mensch in der Hand hat, schon einmal war, weil es ist diese Kiste, in der beim Zwischenbuchhändler die Bücher vom Regal ins Paket transportiert werden. Nur in diese Ding. Die ganze große Diskussion, die es jetzt gab um diese Mülltonne, ist natürlich schon auch ein Sieg des Symbols über
die Wirklichkeit.
Über die Wirklichkeit. Also ja. Also die Mülltonne steht da, die wurde noch nie geöffnet, es wurde nie etwas reingeworfen, nie, nie, nie. Einzig was ist, es steht eine Mülltonne, eine grüne Altpapiermülltonne im Bild, auf der druckfrisch steht. Und dieses Bild brennt sich ein und man sagt irgendwie, Dennis Scheck tritt Bücher in die Tonne, was er noch nie gemacht hat.
Und das Wichtige, finde ich immer, sind sowieso die Gespräche. Das finde ich viel interessanter als die Bestsellerliste. Ich mag es, dass da Autorinnen und Autoren relativ ja, nackt irgendwie sitzen. Also nackt im Sinne von, dass sie da mit Fragen konfrontiert werden, von denen sie vorher nichts wissen. Es gibt keine Absprachen, sondern es gibt dieses Gespräch. Weißt du so ungefähr aus dem Kopf, wie viele Autorinnen und Autoren schon bei euch waren?
Paar waren öfters da.
T.C. Boyle.
T.C. Boyle ist Spitzenreiter, das war irgendwann unser Maskottchen.
Ich weiß noch, der hat sich sogar mal quasi selber gefilmt während Corona.
Ja, ja, der wollte dann immer noch. Er war ganz beleidigt, wenn er ein neues Buch hatte und wir nicht bei ihm auftauchten. Es waren weit über 500. Irgendwas zwischen 500 und 700 Autoren haben wir besucht. Was ich noch vergessen habe, nur im äußersten Notfall besuchen wir die Autoren. Mhm. Also nicht so wie andere Journalisten, wir fahren mal zu ihnen nach Hause und schauen mal, wie es bei ihnen aussieht. Das ist wirklich nur im Notfall. Manche Autoren wollen sich nicht bewegen und wollen auch daheim besucht werden. Aber eigentlich sollen die Autoren unser Gast sein. Wir wollen nicht bei den Autoren zu Gast sein und sagen, hier können Sie mal den Tisch ein bisschen wegräumen. Und hier irgendwie, da machen Sie mal das Licht aus und hier kommt das Kabel. Wo sind die Steckdosen? Nee, das soll alles nicht passieren. Sondern die Autoren sollen unser Gast sein, aber nicht bei uns, sondern auf einem Platz, einer kleinen Bühne, die wir ihnen irgendwie mit den minimalsten Mitteln, nämlich einem etwas Absperrband, zwei Stühlen und einem Feuerlöscher bauen.
Was macht denn eigentlich einen guten Druckfrischgast aus?
Der gute Druckfrischgast will nicht nur sein Buch verkaufen, sondern lässt sich aufs Gespräch ein und ist im Gespräch einfach er selber. Also wobei ich ja sagen muss, da muss man ihm helfen. Also natürlich möchte jeder er selber sein, aber das ist halt immer schwer, wenn hier das Aufnahmegerät läuft. So wie ich jetzt auch ein bisschen mehr rede, als ich sonst rede. Bloß weil ich jetzt das Mikrofon vor mir habe. Das ist nämlich ganz, ganz klar. Der gute Gast lässt sich vom Dennis schon etwas auf Abwege verführen. Er hat auch den Mut, passiert selten, irgendwie aufzustehen und zu sagen, ich muss jetzt hier schnell was holen oder er hat den Mut, irgendwas auszupacken oder was weiß ich. Das ist, haben wir in der letzten Sendung gehabt, Judith Schalanski, die eine Maske dabei hatte und wir hatten noch ein bisschen Nebel für sie irgendwie vorbereitet und sie lässt sich darauf ein. Es ist ein toller Gast, der so ein bisschen mitspielt, der irgendwie auch ein Interesse hat, dass die Sendung gut aussieht und der irgendwie sich einfach kommt und mitspielt.
Und ihren Hund mitbringt.
Hund, ja.
Der liegt da nämlich auch in der Ecke. Also in der neuen Sendung zu Gast sind Judith Schalanski und Siri Hüstvedt, die tatsächlich auch öfter schon zu Gast war. Und es gibt, das finde ich ganz interessant, in der Sendung so Passagen aus einem alten Gespräch mit den beiden, also mit Siri Hüstvedt und ihrem Mann Paul Auster, der verstorben ist und über den sie ihr neues Buch geschrieben hat. Also nach 23 Jahren hat man dann auch mal die Möglichkeit, irgendwie ins Archiv zu gehen und was rauszuholen.
Die Möglichkeit gibt's gerade bei solchen Gästen. Du fragtest gerade, was ein perfekter Gast als so Leute wie Paul Auster, T.C. Boyle, das sind perfekte Gäste. Die haben eine Lust, irgendwie bei uns zu sein. Im amerikanischen Fernsehen kommen sie nicht vor. Die wundern sich immer, dass da ein Team aus Deutschland kommt und irgendwie mit ihnen redet und sie aufzeichnet und ihnen solche Ehre gibt. Das finden die immer ganz super. Also das finden die ganz was Besonderes. Und die spielen dann auch mit und die sind auch auf eine amerikanische Art dann leutselig und machen auch ein bisschen Show. Also T.C. Boyle macht immer ein bisschen Show und eine Fernsehsendung ist natürlich eine Show. Also ein bisschen Show darf schon auch mitgemacht haben. Mhm. Die schönste Show, weil es mit der letzten Sendung was zu tun hat, war mit Paul Auster. Wir machen auch immer eine Anfangsempfehlung ja in der Sendung. Und das ist normalerweise ein Solo vom Dennis, wo er ungeschnitten 2 bis 3 Minuten ein Buch empfiehlt. Und da waren wir bei Paul Auster. Wir waren gerade in Amerika und es gab ein Buch über Paul Austers Schreibmaschine. Und wir hatten damals schon ein gutes Verhältnis zu Paul und hat gefragt, ob wir kurz vorbeikommen können. Und wir haben gefragt, können wir das jetzt hier machen? Ja, also haben wir vor seiner Schreibmaschine diese Empfehlung gemacht und wir haben ihn noch gebeten, ob er sich einfach dazusetzt. Paul Auster sitzt jetzt 3 Minuten lang im Bild, hört Dennis zu, guckt ab und zu auf seine Schreibmaschine, über die es geht, versteht natürlich kein Wort, ist im Spiegel noch zu sehen, wie er irgendwie sich wundert, was hier passiert. Und zum Schluss, und wir haben es wirklich in einem Take aufgenommen, das Einzige, was er in der ganzen Sendung sagt, und es war auch wirklich das Einzige, was wir aufgenommen haben von ihm, war der Wort, oh, one take. Und es gab wirklich nichts anderes. Es gab damals irgendwie schon ein paar Proteste, dass wir zu Paul Auster extra hinfliegen und ihn dann nicht mal zu Wort kommen lassen. Aber er fand es genauso lustig.
Es gibt Leute, die beschweren sich über die Ruppigkeit der Bilder, die wackelige Kamera etc. Es gibt Leute, die lieben es und andere, die sagen, was soll das eigentlich? Verstehe ich gar nicht. Was steckt dahinter?
Am Anfang konnte ich es nicht besser. Ich mache ja auch selber Kamera, weil es mir irgendwann wurde es mir zu langweilig, da rumzustehen und Anweisungen zu geben, mache ich lieber selber. Es gibt einen Knackpunkt in der Entwicklung der unscharfen, verwackelten Bilder, die zugegebenermaßen ich meistens produziere. Der Kameramann ist angewiesen, es nicht so zu machen, sondern dauernd sendbare Bilder zu. Ich betrachte mich da immer als tragbares Effektgerät. Der Knackpunkt war, als ich wusste, in welcher Richtung ich dieses Objektiv drehen muss, um scharf zu stellen. Ich fand es auch am Anfang sehr schöner, dass ich irgendwie drehe und es dachte, oh Scheiße, wieder nicht, wieder unscharf. Und das hat sich dann langsam als gestalterisches Element, dieses Wackeln und dieses Unruhige hineingetan. Ich behaupte aber auch, dass eine Kamera auf einem Stativ, das hat nichts mit Schauen zu tun. Also das ist kalter Apparat. Man schaut nicht, indem man man wackelt mit dem Kopf, wenn man schaut, wenn man redet, man schaut hier hin, man schaut dahin, man schaut mal wohin, näher hin, man schaut mal ein bisschen in die Gegend und ich versuche schon etwas, das aufzufangen. Und es ist eins der Stilmerkmale von Druckfrisch geworden, ein viel beklagtes. Aber ist wie manche anderen Sachen, über die sich auch beklagt sind, haben wir daran festgehalten. Bis jetzt. Mal sehen, was mein Nachfolger macht.
Ich meine, die Zeiten sind ins Land gegangen, auch technisch. Heute kann man ganz schön viel mit KI machen.
Ja, haben wir Anfang auch gemacht. Manchmal machen wir es auch. Jetzt, wenn irgendwie etwas Rauch irgendwo rauskommen soll, dann ist das mit einer KI schnell gemacht. Muss man auch mit der Zeit gehen. Und wir kommen ja vor 23 Jahren, es gab keine digitalen Kameras damals, es gab nicht mal digitale Schnittplätze. Wir haben mit Kassettenbänder aufgezeichnet und haben die durfte man bloß 2-mal kopieren, sonst war die Qualität so schlecht. Da musste man anders arbeiten. So kommen wir sind sozusagen ja die echte Dinosaurier in dieser. Es gab noch kein Internet so richtig, als wir angefangen haben. So gerade mal ein bisschen. Aber nicht so, dass man da Dateien verschicken konnte oder sonst was. Nein, dann konnte man schon mal sich selber googeln, aber da kam dann irgendwie ein Dreizeiler oder so. Also wir haben ja irgendwie diese ganzen Sachen, HD, digital, jetzt KI, das haben wir alles sozusagen mitgemacht und wir waren immer die Ersten. Als wir angefragt haben bei der ARD, wir machen jetzt HD, sagen, ach nee, braucht ihr nicht, können wir eh nicht senden, das wird sich nicht durchsetzen. Ein Jahr später haben sie bei uns angerufen, wie machten ihr das so? Also wir wollen jetzt auch mal probieren. Also wir waren immer, liegt auch an dem Kameramann Tommy Morgott, der auf Innovationen sehr, sehr wach immer reagiert hat. Wir waren immer vorne dran und haben eigentlich gemacht, lange bevor die ARD irgendwie reagieren konnte.
Wenn wer die Sendung sieht, der kann schnell denken, was für ein Millionenbudget muss dahinter stecken.
Steckt's ja an fehlenden Millionen.
Wir können es beide bestätigen, dass dem nicht so ist. Wie muss man denn arbeiten, dass am Ende so eine Art Weltläufigkeit entsteht, die ja tatsächlich entsteht in diesem Magazin?
Es gibt mehrere Tricks, sage ich mal. Der eine Trick ist, dass der Buchmarkt ja vorhersehbar ist. Also wir wissen jetzt mehr oder weniger, welche Bücher am 15. November dieses Jahres erscheinen werden. Und wir können uns überlegen, welches Buch wir in unserer November-Sendung haben wollen. Welchen Autor?
Genau, das ist dann zum Beispiel eine Aufgabe, die bei mir und meinen Kolleginnen liegt. Also wir treffen uns zusammen mit Dennis, wir treffen uns zusammen mit Andi Ammer oder jetzt dem neuen Regisseur Aaron Roos und wir werden beschließen, wer denn in der Sendung dabei sein könnte.
Ja, da kann man natürlich, gibt es mehrere Arten der Entscheidungsfindung. Eine ist natürlich literarische Qualität. Mhm. Das zweite ist, ob jemand ins Fernsehen will. Es gibt ja leider Autoren, die das nicht wollen. Also unser All-Time-Favorite Murakami, wir haben es öfters versucht. Wie allen anderen hat er uns abgesagt.
Ja, Judith Herrmann auch.
Judith Herrmann. Walter Mörs gehört dazu. Den haben wir dann immerhin noch als Marionettenfigur ins Fernsehen gebracht. Er hat uns ein Interview geschrieben und wir haben es dann als Marionette nachgespielt.
Augsburger Puppenkiste. Wunderbare Folge.
Also das ist schon, also Autor. Aber es gibt natürlich auch Soft Facts. Also wenn wir irgendeinen Autor unbedingt wollen und der jetzt in Montana lebt, dann würde meine Redakteurin sagen, ja, da wollte ich auch schon mal hin, aber ich kann es mir nicht leisten und der Sender glaube ich auch nicht.
So sieht's aus.
Ja, dann sagt man ja, also wir fliegen, würden nach Los Angeles fliegen, dann fahren wir mal bei T.C. Boyle vorbei, das machen wir auch, der hat auch ein neues Buch und dann haben wir noch die Autorin, die lebt da auch und dann ist ja auch die Wüste, dann können wir irgendwie schön irgendwie in der Wüste noch ein paar Empfehlungen drehen und auch unter Palmen und das machen wir alles und wir drehen dann in den 4 Tagen, wie wir da sind, irgendwie 8 Beiträge. Dann fängst du an zu rechnen, 8 Beiträge, 8-mal nach Berlin fahren, kostet irgendwie so und so viel. Wenn ich diese 4 Tage USA mache und sie am Stück mache, das ist der Trick. Wir machen es am Stück, statt 8-mal einzeln nach Berlin zu fliegen, wenn die Berliner Schnösel alle Zeit haben. Wir sind sehr kleines Team für Fernsehbegriffe. Also es reist ich, der Dennis, der Tommy Morgott, der Kameramann und ein Assi. Und wir bedienen 3 bis 4 Kameras und machen den Ton und machen die Recherche und besorgen die Drehorte. Wir haben keinen Aufnahmeleiter, wir haben keinen Produktionsleiter, wir haben keinen Tonmann. Wir haben keine Maske, wir haben kein Licht dabei, sondern wir machen das alles selber, fahren unseren Bus selber, den wir selber mieten und bewegen uns autonom, ohne den ganzen Brimborium, den normalerweise fast immer beim Fernsehen nötig ist. Also wenn du irgendwie eine Show in einem Studio machst, da stehen 20 Leute rum, die müssen auch bezahlt werden. Die sind dann halt irgendwo im Studio aber sie müssen bezahlt werden. Und vieles dieser Gelder, ich wollte immer, dass die Show groß aussieht. Also dass sie aussieht wirklich nach Welt, nach Reichtum, nach etwas, so hatte 2 große Vorbilder irgendwie, Margret Dünser, die immer zu Promis gefahren ist, mit denen geredet hat, oder Stefan Troller, der auch immer so diese Porträts irgendwie so, das waren so alte, die ganz alten unter uns kennen sie noch, diese Fernsehformate, die sind auch immer um die Welt gefahren. Und es war, früher war Fernsehen, hatte ja auch was mit Fern, die Ferne sehen, da wollte man nicht, gab es noch nicht dieses Provinzialitätsgebot, wir müssen möglichst irgendwie aus dem Sendegebiet berichten, weil nur das interessiert die Leute. Ich weiß nicht, die Leute interessiert auch das Traumschiff. Und ich wollte immer das Traumschiff des Kulturfernsehens sein.
Und vielleicht ist es das auch, was so faszinierend ist, dass Literatur, was ja eigentlich auch ein sehr, sehr kleines Geschäft ist und sehr, ja, sehr viel mit prekären Verhältnissen zu tun hat, plötzlich auf eine große Bühne kommt, die groß aussieht und nach, ja, Reichtum in jeglicher Hinsicht.
Das ist immer ein bisschen, also deshalb keine Bücherregale, keine Schreibtische in der Sendung. Keine also Kamine. Es gab keine Kamine, keine Rotweingläser, sondern.
Die Drehorte werden ja meist geheim gehalten, beziehungsweise gar nicht kommuniziert. Ne? Es ist nicht ein absichtliches Geheimhalten, aber so ein bisschen.
Auf Nachfrage werden ja. Sie, aber da muss schon jemand kommen und fragen und dann kriegt er eine Antwort. Aber eigentlich, das ist das, was ich. So diesen Kryptosurrealismus nenne. Also das ist, also wie fern die Welt irgendwie ausschauen kann. Wie, also was und wie sehr man irgendwie sich über die Welt wundern kann, wie was ist denn da und wo sind denn die schon wieder und was hat denn das gekostet und dürfen die das überhaupt noch? Und also das ist ja unbeschönlich, hätte ich auch gern so einen Job und so. Ich finde schon, das darf etwas mit schwingen. Also du weißt selber, dass unser Etat weit unter allen Sendungen liegt, die um uns herum laufen. Also glaube 0,5% einer Fußballsendung ist unsere ganze Sendung oder so. Keine Ahnung. Also wir sind nicht teuer, aber wir wollen teuer aussehen.
Das genau, das ist auch das, was Bücher tun. Sie haben Fiktion um sich, sie haben eine Aura um sich.
Und wahrscheinlich ja, die Bücher, die bauen ja diese Welt ja, auch, und so, ohne sie zu haben, sozusagen. Und so haben wir uns die Welt, die fiktive Welt einer jetsettenden Büchersendung, die quasi mehr im Flieger schläft als sonst wo erarbeitet.
Die Jetset-Büchersendung. In der letzten Folge jetzt am Sonntag, da sind Siri Hüstwedt und Judith Schalansky zu Gast, wir haben es eben schon gesagt, und eine kleine Kostbarkeit auch, nämlich die Band No Twist ist zu Gast für den Musik-Act. Ist es so ein bisschen Geschenk an dich selber zum Abschied?
Ja, es hat vor allem die Band mir geschenkt auch. Also ja, klar, ich bin mit der Band befreundet und ich habe sie gefragt, ob sie mir in meiner letzten Sendung irgendwie ein Lied spielt. Und die Künstler dürfen bei mir auch die machen, was sie wollen. Also ich bin jetzt nicht der TV-Producer, der sagt, ihr habt ein tolles Lied auf eurer letzten Platte, spielt halt jetzt mal. Sondern da gibt es eine Regel, es darf nur eine Minute dauern. Okay, meistens sind es dann 80 Sekunden, also die müssen es selbst kürzen, ich schneide das nicht, sondern die müssen es selber einkürzen und Kamera läuft, sie spielen und Kamera hört auf und wir schneiden noch besser. Und die No Twist haben dann gesagt, okay, für dich, sie waren schon öfters auch in der Sendung in den letzten 12, 13 Jahren, für dich spielen wir ein Lied, das heißt How the Story Ends und das ist mir schon sehr, sehr rührig finde ich das von Ihnen, dass Sie das auch das noch gemacht haben, extra noch ein Lied quasi für mich ausgesucht. Das, so viel darf ich sagen, ja.
Also eine Sendung, um Tiefluft zu holen. Also mir geht es auf jeden Fall so. 23 Jahre druckfrisch mit Dennis Scheck im Ersten. Die neue Folge ist zu haben in der Mediathek. Und 23 Jahre lang steckte er dahinter, der Autor und Regisseur Andreas Ammer. Ich danke dir sehr für diese Zeit und ich danke dir sehr fürs Gespräch.
Du warst eine wunderbare Redakteurin. Du warst jemand, der den Geist der Sendung wirklich aufgesogen hat. Und das ist irgendwie, fand ich sehr toll.
Danke. Not on projectors, not on the screens, behind your eyelids, thoughts can never ever. Far away spaceships, far away lands, behind your eyelids, dreams can never ever be seen. But like the wire carries light. Thank you.
the darkest nights. Behind your eyelids, ghosts can never ever be seen. Not on projectors, not on the screens. Behind your eyelids, fears can never ever be seen. But like the wire carries light beams, like the air holds the plains, like the sea holds the
Musik von The No Twist Projectors war das. Die Band übrigens auch zu erleben in der neuen Folge Druckfrisch, dem Literaturmagazin mit Dennis Scheck und von Andreas Ammer zu haben in der ARD Mediathek. Und das war Unter Büchern mit einer Folge, die sich mal angeschaut hat, wie Wort und Text und Bild zusammenkommen, welche Möglichkeiten und auch Unmöglichkeiten es gibt. Viel Spaß beim Hinterherschauen, vor allem aber schönen Bücherfrühling, stabiles Lesen und bis nächste Woche. Ahoi! Sagt Katrin Schumacher.
Je traîne pas, n'importe où c'est pété. Je me dévête mon cours, je rêve de prolonger l'été. Quand j'ai rien à faire, je fais 10 fois le tour du quartier. Je dis bonjour à tout le monde et de toi écarté. Trop de cas, n'arrête pas de me mater. Pourtant, je suis jeune, lettre noire et le nez épaté. Dans ma rue, on fait que boire, on a rien à fêter. Putain, mon date ce soir vient de se faire arrêter. Où est le traquenard dans ma rue? Je vois les mêmes gens tous les jours. Et tous les jours, la boulangère me dit que c'est la merde. Je ne s'appelle son pote par le balcon. Chez moi, c'est laid, donc attends-moi sur le paillasson. À ton allure, je sais que ta vie, ben, c'est la même. Même tête, même rêve, même quartier populaire. Je ne s'appelle son pote par le balcon. Chez toi, c'est laid aussi, donc viens à la maison. Je traîne pas n'importe où, c'est pété. Je me dévête mon cours, je rêve de prolonger l'été. Quand j'ai rien à faire, je fais 10 fois le tour du quartier. Je dis bonjour à tout le monde et de toi écarté. Trop de cas, n'arrête pas de me mater. Pourtant, je suis jeune, lettre noire et le nez épaté. Dans ma rue, on fait que boire, on a rien à fêter. Putain, mon date ce soir vient me se faire arrêter. Mes chansons racontent la même chose. Je dois me répéter sans arrêt pour que tu comprennes les raisons qui font que je suis de travers sans cesse. Dis-moi, est-ce que je ressemble à quelque chose? Est-ce que tout est dans l'ADN? J'ai pris les rêves et les névroses. Se met dans ma rue, se met dans ma tête. Trop de cas, n'arrête pas de me mater. Pourtant, je suis jeune, lettre noire et le nez épaté. Dans ma rue, on fait que boire, on a rien à fêter. Putain, mon date ce soir vient me se faire arrêter.
Keine Sorgen wegen des chinesischen Flussdelfins. Selbstverständlich ist er nicht tot. Er hält sich nur versteckt.
Genauso wie der Schuppenkehlmoho, der formosanische Wolkenleopard oder die stellersche Seekuh. Sie sind nicht wirklich ausgestorben, denn Schriftsteller Matthias Jückler lässt diese Tierarten weiterleben. Zusammen mit 19 anderen Autoren.
Es erklangen die ersten Töne einer Mazurka. Im 8. Takt stürzte die Seekuh mit der Vorderseite voran ins Orchester und begrub es fast vollständig unter sich.
Wir dachten, wir könnten fliegen. 19 Geschichten über den Verlust der Arten und die Kraft der Literatur. Unter anderem mit Caroline Wahl, Kim de Lorison, Katharina Polatjan und T.C. Boyle. Jetzt in ARD Sounds.